Hey, hallo und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Vom Weingut Kanzheim in Kanzem, wo ich für die vergangene Podcast-Episode Anna Reimann getroffen habe, bin ich in weniger als 10 Minuten dem Saarkanal entlang vorbei an den imposanten Weingutsgebäuden von Roman Niewodniczanski nach Eil gefahren, um dort Florian Lauer zu treffen. Im Geländewagen geht's sofort los. Zunächst zum Eiler Scheiterberg, dann zum Rauberg und schließlich auf die andere Seite von Eil zur Lage Schoenfels. Überall hat er ausschließlich Rieslingreben stehen. Das ist unsere einzige Rebsorte, erklärt er mir und ergänzt: Diese Landschaft hier will ich in die Flasche bringen. Mit nur einer Rebsorte kann ich in diesen unterschiedlichen Terroirs eine ungemein hohe geschmackliche Diversität erzielen. Florian ist in seinem Element, wenn er über die große Vielfalt der Terroirs der Saar spricht. Durchdrungen, detailverliebt und voller Enthusiasmus. Einer, der den Dingen auf den Grund geht, Fragen stellt, wo so manch anderer zu denken aufhört. Eine unverkennbar wissenschaftliche Ader fließt durch ihn hindurch und gleichzeitig spürt man schon bei der ersten Begegnung: Florian ist keineswegs nur Analytiker, sondern ein Schaffer und Macher, ein Umsetzer, der Ergebnisse sehen will. Die berühmte Eiler Kupp zeigt er mir nur aus der Ferne, ebenso die Pfalz direkt am Eingang des Altarms der Saar gelegen. Allmählich bekomme ich ein Gefühl für das ungemein komplexe Terroir der Saar und ahne, weshalb die Weine von Eil so ganz anders performen als diejenigen von Kanzem, Wiltingen und Ochfen. Fortdauernd wechseln die Gegebenheiten, die Höhenlage, die Steilheit der Weinberge, ihre Ausrichtung zur Sonne, die Nähe bzw. Distanz zum Fluss und auch die Situation, ob die Lage windoffen oder windgeschützt ist, beeinflusst die mikroklimatischen Konstellationen in den Weinbergen. Logisch, dass wir über all diese Dinge im Podcast sprechen, ausführlich sogar. Wie könnte das mit einem so kenntnisreichen und detailverliebten Gesprächspartner auch anders sein? Treffen kann man Florian in seinem Weingut, aber auch schon einen Tag nach Erscheinen dieser Podcast-Episode bei einem Besuch des Saar-Riesling-Sommers. Am 24. und 25. August öffnen die Saarweingüter ihre Keller und Vinotheken und laden alle Interessierten ein, ihre Weine zu verkosten und mit den Machern ins Gespräch zu kommen. Eine wirklich tolle Gelegenheit, wie ich finde, auch um diese wundervoll wilde Region mal in all ihren Facetten persönlich in Augenschein zu nehmen. Weitere Informationen gibt's unter www.saar-riesling-sommer.de. Vielleicht sehen wir uns. Nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Florian Lauer vom Weingut Peter Lauer in Eil an der Saar. Los geht's! Lieber Florian, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Sehr gerne.
Erlauben mir eine erste Frage, eine persönliche Frage, Florian. Was treibt dich an, wenn du morgens aufwachst und was erfüllt dich, wenn du abends auf der Bettkante hockst und auf den Tag zurückschaust?
Wenn ich auf den Tag zurückschaue, dann freue ich mich natürlich äußerst über gelungene Weine, gelungene Aktionen, gelungene Events. So hat das befriedigt einen natürlich ungemein. Das ist schon schön, wenn man einfach nur abends ins Bett sinken kann. Das war jetzt gestern zum Beispiel der Fall. Da bin ich also nach einem Tag im Weinberg, der ziemlich heiß war, also gestern waren es glaube ich 35 Grad. Und dann, da waren wir also in der Junganlage und haben eine Junganlage auf Vordermann gebracht, ein bisschen ausgebrochen und dann hat man den ganzen Tag im Berg geknechtet und fühlt sich dann unheimlich gut abends. Ne? Das ist also ein ganz tolles Gefühl, sagen wir mal, auch nicht unbedingt vom Kopf her fix und fertig zu sein, sondern einfach auch mal körperlich. Ne? Man ist oft genug vom Kopf her gestresst, aber es ist, muss ich sagen, doch eine tolle Abwechslung, wenn man dann mal so richtig in diesem heißen Berg war, da kommt man ins kühle Haus, ne? Also wir haben noch ein altes Haus, das ist also von 1900 oder so weit mit entsprechend dicken Wänden und das ist auch im Sommer ist dann auch schön kühl innen. Und also das ist jetzt so die, muss ich sagen, der schönste Moment, wenn man abends also tatsächlich aus dem Berg kommt.
Und morgens kommst du leicht in die Gänge.
Morgens früh, wenn man so einen schönen Abend hatte, ne, und so körperlich kaputt war, schläft man unheimlich gut. Und deshalb morgens aufstehen, eigentlich gesagt, das ist dann Klacks.
Lass mich dir mal ein paar Bälle zuwerfen und du sagst mir in wenigen Sätzen, was dir dazu einfällt, beziehungsweise was es dir vielleicht auch bedeutet.
Ja,
Genuss.
Genuss ist sehr, sehr großer Bestandteil des Lebens, und ohne Genuss, glaube ich, ist das Leben nicht viel. Also wir haben ja Genuss auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Dimensionen erleben können. Und es gibt einen auditiven Genuss, es gibt einen visuellen Genuss und es gibt auch einen gustativen Genuss. Je nachdem, wo einem jetzt, sagen wir mal, eher der Sinn nachsteht. Ja, also ich weiß nicht, ich bin tatsächlich ein Genussmensch, der Genuss auf, also ich bin ein Visueller, der sich sehr an visuellen Geschichten laben kann. Also ich kann mir tatsächlich eine Landschaft eine Stunde lang angucken, und das erfüllt mich einfach. Genauso auch eine schöne Architektur. Also das ist tatsächlich so eine Geschichte, wo ich außerhalb des Weins und außerhalb der organoleptischen Genüsse sag mal, sehr viel übrig habe.
Also die verschiedenen Wahrnehmungskanäle sehen, riechen, schmecken, hören, das ist etwas, wo du auf allen Ebenen im Grunde genommen genießen kannst.
Genau.
Purismus.
Purismus bin ich ziemlicher Fan von. Es ist natürlich eine krasse Gegenbewegung zu den, sagen wir mal, den Bestrebungen, die heute die allgemeine Wirtschaft und die, ja, man kann schon sagen, die Werbebranche und die Medienbranche darauf angelegt hat. Also es ist ja alles heute alles andere als puristisch in unserem Leben. Also die Kommunikation findet aus meiner bescheidenen Wahrnehmung heraus kein Ende mehr. Und ich bin der Meinung, dass es total entspannend ist, sich auf puristische Dinge zu konzentrieren zu dürfen und sagen wir mal, auf reduzierte Eindrücke auch fokussieren zu können. Also das ist, also ich finde das in jedem Bereich des Lebens, also einfach um runterzukommen von diesem Overload, den die Gesellschaft auch teilweise induziert.
Florian, weiterer Ball, Familiengeschichte.
Familiengeschichte ist eine lange bei mir. In unserem Fall bin ich die fünfte Generation, und irgendwie ist das mit so einer Familie eine sehr, sehr interessante Aufgabe, eine Tradition, die irgendwann mal begonnen hat, fortzuführen. Es kann auch eine Bürde sein, Familiengeschichte. In unserem Fall ist es tatsächlich sowas wie, ich spüre also eine gewisse Verpflichtung, die Dinge, die meine Vorfahren erarbeitet haben, die sie sich aufgebaut haben, fortzuführen, eventuell zu erhalten, eventuell, wenn es geht, aber auch zu verbessern. Und irgendwie bin ich so, also ich bin jemand, der das Ganze geliehen hat, so empfinde ich das. Ich bin ein Stein, ne, in so einer, oder eine, ein Dominostein in so einer Kette, ne, und wir stehen alle hintereinander, und also mein Vater hat mich angestoßen und ich stoße wiederum vielleicht einen meiner Kinder an, und so setzt sich das Ganze fort. Bin der Meinung, dass man also durchaus, sag mal, die Sachen, wenn ich jetzt mal materielle Dinge betrachte, dass man die pfleglich behandeln sollte. Die habe ich nur geliehen und die gebe ich also weiter. Und sag mal, immaterielle Dinge sind tatsächlich ein Schatz, den einem niemand nehmen kann, sondern die werden ja immer reicher. Also jede Generation bereichert natürlich so eine Geschichte nicht nur an jetzt in unserem Fall Weinbergen oder Kellerräumen oder sonst irgendwas, sondern eben auch an tradiertem Wissen, ja, das ist auch was ganz Wichtiges, und eben auch an Geschichte an sich, ne? Also wenn ich heute drüber nachdenke, das muss man im Weinbau schon des Öfteren, weil das ist eine fast schon Generationenarbeit und eine Generationenaufgabe. Also ich ernte ja heute von Weinbergen, die mein Großvater vor 70 oder 80 Jahren gepflanzt hat, als er selber jung war. Und ich arbeite heute mit Holzfässern, die er gekauft hat oder hat machen lassen in den 1960er Jahren. Ja, also das sind so Sachen, die für mich einen großen Wert darstellen. Und also wenn man jetzt mal Geschichte also von dieser Familie loslöst, ist es also so, dass wir auch in einer tollen Tradition stehen in der Region. Ja, also regional ist auch die Geschichte für mich sehr wichtig und wird tatsächlich immer wichtiger. Ich war immer ein ganz, ganz lausiger Schüler, ein Geschichtsschüler, und habe nie vernünftig aufgepasst, habe die Hälfte wieder vergessen. Und erst nach einiger Zeit heutzutage mit genügend Abstand zur Schule und zu dem Lehrstoff wird einem eigentlich klar, wie wertvoll das ist. Also für mich selber bin ich unheimlicher Fan geworden von Geschichte und von historischen Zusammenhängen.
Egon Müller.
Egon Müller gab es viele von. Hießen alle gleich. Haben auch, also ich glaube, da kann ich anschließen an das Vorhergesagte, haben auch unheimlich diszipliniert und sehr gekonnt gearbeitet an einem einzigen Werkstück. So will ich das mal beschreiben. So, das ist für mich ist das also, das ist so eine Skulptur. Ich weiß nicht, aus Schieferstein sinnigerweise, wo jetzt fünf Generationen der Müllers, jeder hat weiter seinen Meißel in die Hand genommen und hat weitergearbeitet. Der eine hat die Füße gemacht, der nächste ist am Hals dran und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass diese Figur wird jedes Jahr wertvoller.
Schön formuliert, ja.
Ja, also weil sie eben immer mehr und immer mehr an Gestalt annimmt. Und ich muss sagen, also Chapeau vor dieser Leistung des jetzt auf der Erde weilenden Egon Müllers, aber genauso Hochachtung vor allen, die vor ihm waren, denn das ist einfach ein Wert an sich, eine solch hohe Qualität über Generationen und Jahrhunderte aufrechtzuerhalten. Also gut sein und Erfolg haben ist leicht. Ja, das sage ich wirklich so, weil es ist mir auch schon mal gelungen. Aber den Erfolg durchzuhalten und aufrechtzuerhalten, das ist die hohe Kunst. Und da arbeite ich dran. Das ist also was mir noch nicht gelungen ist, ne? Das
Verstehe.
über so eine lange Geschichte durchzuhalten.
Weiterer Ball, Florian, Naturwein.
Puh. Gibt ganz viele ganz negative Beispiele, die ich in meinem Leben schon probieren musste. Naturwein. Ich habe selber ein paar Erfahrungen gemacht. Ich war ja in Frankreich häufiger unterwegs in meinen Lehrjahren und habe dort viele, sag mal, viele Naturweine probieren dürfen. Und da sind mir tatsächlich sehr, sehr viele gute Beispiele in Erinnerung geblieben. Ich würde sagen, dass mir aus Deutschland sehr viel weniger gute Beispiele einfallen. Und ich habe selber alles dran gesetzt, einen Naturwein auch mal für mich selber zu erzeugen, der, sag mal, der Spaß macht, der einfach gut ist, der über eine alternative Geschmackswelt hinausgeht. Ich habe nämlich oft den Eindruck, wie alles, wie gesagt, wie alles eine Bewegung hat, hat auch alles eine Gegenbewegung, so. Dann haben wir die wunderbare Fruchtigkeit, die herrliche, ja, Opulenz irgendwelcher Kräuter oder, was weiß ich, Holz oder whatever in solchen Weinen drin. Und na, sagen wir mal, eine gewisse Geschmeidigkeit auch, die der Winzer seinem Konsumenten oder seinem Kunden gerne serviert oder gerne präsentiert. Und dagegen empfinde ich Naturwein als ja schon ein Kontrapunkt, der in seiner Art und Weise gut gemacht sein kann, so dass man tatsächlich sagt, boah, jetzt habe ich tatsächlich aus einer komplett anderen Welt eine Wahrnehmung oder ein Erlebnis, ja, vielmehr, aber es ist halt, also es ist jetzt für mich, ist es tatsächlich eher die Ausnahme geblieben, denn die Regel. Also ich bin der Meinung, dass diese Welt sehr, sehr weit ist, auch sehr attraktiv ist. Ich bin selber gern experimentierfreudig und trinke sowas sehr gerne, aber habe in vielen Fällen meine Bedenken, ob das, was heute unter dem Label Naturwein oder Orange Wein oder Orange oder wie auch immer auf den Markt gelangt, immer so der Marke und dem Namen zuträglich ist.
Verstehe. Saar Riesling Stilistik.
Das, was landläufiger Meinung nach ein Saarriesling-Stilistik ausmacht, ist natürlich Feinheit, ist Eleganz, eine starke mineralische Komponente, gute Balance hinsichtlich des Alkoholgehalts, also keineswegs warme, alkoholische oder sogar brandige Weine. Der Saarriesling hat eine tolle Blume, ist so wie man ihn, also mal auch früher beschrieben hat, flüchtig, leicht flüchtig. Das ist also eine tolle, finde ich, ja, tolles Bild eigentlich, was in den Jahren um die Jahrhundertwende, also 1900 etwa, propagiert und proklamiert wurde, um den Saarriesling zu beschreiben. Und somit ist es also schon der Schmetterling unter den
Er hat
Weinen.
Flügel.
Der hat Flügel, absolut. Und also viele Weine haben auch genau diese Charakteristik. Wobei ich immer ja, sagen wir mal, auch ein Verfechter der Breite bin, der sagt, es gibt natürlich da in so einer Gauss-Verteilung auch die Ränder, ne? Und das finde ich auch interessant, die zu betrachten.
Wir vertiefen das noch.
Aber dazu genau, ich kann
Wir vertiefen
sagen.
das. Und der letzte Ball, Saar Riesling Sommer.
Tolles Event, unbedingt besuchen.
Das war knackig. Cool. Möchte mal einen kleinen Blick werfen in deine Bio, in das, was verantwortlich war, dass der Florian so geworden ist, wie er geworden ist. Wo und von wem hat sich dieser junge Florian inspirieren lassen? Und was davon sind vielleicht immer noch Quellen, aus denen du dich bis heute speist oder aus denen du bis heute schöpfst?
Der Florian ist geboren in so einer Winzerfamilie, die teilweise aber auch Gastronom war. Also wir hatten beides. Wir hatten sehr, sehr lange in der Familie, mindestens 3 Generationen lang, also eine Gastronomie und einen Weinbaubetrieb. Und ich bin also noch in dieser Kombination groß geworden. Das heißt, ja, bin eigentlich ein Kneipenkind, wenn man so will. Das hat also auch dann abends Gläser gespült und hat Weine eingeschenkt. Und also damals, ich erinnere mich da wirklich, da war ich vielleicht, ja, 7 Jahre oder 8 oder sowas, ne? Da habe ich also ganz, ganz viel mitgeholfen, und das war sehr, muss ich sagen, also das hört sich vielleicht jetzt nach schlimmer Jugend an, ne? Da musst du arbeiten und so. Ganz im Gegenteil. Also es ist einem irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Es ist so richtig verwachsen mit der Mentalität, mit dem mit dem Gefühl, wie man, dem Lebensgefühl, dass also diese Aktivität irgendwie dazugehört. Ne? Diese Aktivität ist Teil, es ist schön, es ist auch immer erfreulich gewesen, aktiv zu sein, und eben was, ja, wie soll ich sagen, was machen zu können, was andere gebraucht haben, was andere vielleicht aber auch gesucht haben. Ne? Also ein Geschenk zu machen in Form von Speisen, von Getränken, von aber auch Entertainment. Da muss man auch sagen, es ist also auch darüber hinaus, man ist auch wird, ja. Das heißt, es ist ja alles sowas wie so ein kleines Event, und da ist natürlich auf beiderseitigen, wie soll ich sagen, ist keine Einbahnstraße, ne, sondern das beruht auch darauf, dass man auch ein Lächeln oder ein tolles Kompliment zurückgespiegelt bekommt, wenn also irgendwas gut gelungen ist. Und natürlich, ich bin auch ehrlich, da natürlich braucht der Mensch oder hat der Mensch Applaus gerne, und ich habe auch gerne Applaus, ne? So, und
Ich meine, wenn man mit einem Produkt, mit dem, was man tut oder erschaffen hat, Freude stiften kann, dass das natürlich auch einen selbst wiederum nährt, ne? So wie du es
So,
formuliert
so,
hast,
genau,
so
genau
dann
so,
ist
ja.
es das Normalste der Welt und gleichzeitig eines der schönsten Dinge, die einem passieren kann.
Also das ist, würde ich sagen, so eine der grundlegenden, ja, doch Bereiche, die einen oder Inhalte, die einen tatsächlich motivieren und die einen bis heute begleiten, eben dieses ganz freie, liberale Gefühl, ich kann was geben. Und ich bekomme auch was zurück. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Also man hat ja Gott sei Dank in unserem Job noch ganz, ganz viel direkten Kundenkontakt. Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn ich jetzt nur Weinerzeuger wäre auf einer Insel und würde dann zwar sehr guten Wein machen und die Leute würden den Wein kaufen. Ich würde aber nie jemanden zu Gesicht bekommen, der den Wein tatsächlich konsumiert und der mir ein Feedback dazu gibt, selbst wenn das ökonomisch und wirtschaftlich finanziell sich für mich lohnen würde, wäre es, glaube ich, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir hier tun,
Ihm wird
sondern
was
diese,
fehlen,
ja, total. Also
ne?
dieses direkte Feedback ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich über den Winter im Keller gehockt habe und weiß ich nicht, küvettiert und habe probiert und habe mir Gedanken gemacht, wie könnte der Wein sein, wie könnte er schmecken, wie muss er schmecken, was ist vielleicht auch gefragt, was ist im Moment überhaupt nicht mehr in, was möchte im Moment keiner mehr trinken. So, und das ist eine sehr schwierige Zeit für mich immer, weil ich da fehlt mir einfach das Feedback, da fehlt mir die Rückkopplung.
War dir denn da der Winzerberuf Grund in die Wiege gelegt oder hat es da ein bisschen gedauert, bis du diese Entscheidung zu dieser Richtung hast treffen können?
Sagen wir mal so, ich bild mir mal ein, ich bin hier groß geworden, auf diesem Weingut mit der Unterstützung meines Vaters, in dem ich immer mithelfen durfte, und mein Vater hat mir viel erklärt, hat also mich oft teilhaben lassen, ich durfte ganz viel machen. Bin ich eigentlich groß geworden, und da war ich, würde ich mal sagen, 16, 17, 18 Jahre alt, da hatte ich meine Winzerlehre sozusagen schon beendet, ne? Winzerlehre und Praktikum und noch 2 Jahre Berufserfahrung mit 17, ne? So, das ist halt so, ne? Und also in zwei Berufen, im Beruf des Winzers und im Beruf des Restaurantfachmanns. Ja, würde ich mal sagen. So, wenn man dann so zwei Lehren hinter sich hat, da denkt man so, ach, jetzt könnte mal was anderes kommen. Die Empfehlung, ich wusste es ehrlich gesagt selber nicht, was ich werden wollte, wie es, glaube ich, ganz, ganz vielen jungen Leuten heute geht. Was will man werden? Was will man machen? Aber ich muss sagen, ein guter Freund hat mir in meiner Verzweiflung weitergeholfen. Also er hat gesagt, so, jetzt grübelst du nicht länger weiter, sondern jetzt schreibst du dir mal auf, was du machst. Also Ich kann halt den Namen auch gerne nennen. Das ist ein ganz geschätzter Kollege, ein Winzerkollege, Klaus Pimon aus Konzfilzen, auch VDP-Mitglied. Und der ist seines Zeichens Ausbildungsberater bei der Landwirtschaftskammer gewesen. Und den habe ich vor, ich glaube, mittlerweile 25 Jahren eines Nachmittags angerufen und um Hilfe gebeten. Und da sagt er so, Florian, ist also von seinem Charakter her absolut ein Urtyp, wie man ihn nicht noch ein zweites Mal findet. Und da sagt er, ich sag dir jetzt, was du wirst. Und ich sag dir jetzt auch, wie du es machst. So. Hast einen Stift, hast Papier? Und da sag ich so, ja, ich bin bereit. Und er hat mir also meine Station, mein Lebensweg sozusagen erklärt. Ich habe dort tatsächlich ganz perplex aufgeschrieben und bis auf den letzten Step, nämlich wo ich ganz, ganz am Schluss lande, ist das genau so gekommen, wie er das gesagt hat.
Okay,
Und ich habe
okay.
tatsächlich diese Empfehlung eins zu eins umgesetzt. Ich muss sagen, es war nicht zu meinem Schaden.
Verstehe. Also, der hat gesagt, du gehst nach Montpellier.
Genau, also der hat Folgendes gesagt. Also ich kann es kurz skizzieren. Er hat gesagt, so Freund, geh bloß nicht nach Geisenheim. Geisenheim waren sie alle gar, ich auch. Du gehst, machst was anderes. So Freund, du holst dir jetzt die Beine in die Hand, du gehst nach Stuttgart, nach Stuttgart-Hohenheim und dort studierst du allgemeine Agrarwissenschaften. Da wirst du mit Hühnern und mit Schweinen und allem Möglichen konfrontiert sein und da wurschtelst du dich durch. Du schaust, dass du alles Mögliche belegst, was du nur kannst, in Richtung Umwelt und in Richtung Agrarpolitik. Na gut, habe ich gemacht. Und anschließend hat er gesagt, dann gehst du nach Montpellier. Montpellier ist eine super Universität für eine sogar im Weinbaubereich eine Elite-Universität, eine École Nationale Supérieure in Frankreich, die hat Verbindungen mit Stuttgart, da kannst du hin, da kostet dich das normalerweise, kostet dich das ein horrendes Geld, dort studieren zu dürfen. Und weil du aus Stuttgart kommst, macht ihr da so einen Austausch, kostet dich gar nichts. Ne? Und da gehst du hin und machst du Vitikultur Önologie, also Weinbau und Önologie. Und dann gehst zurück und hast in der Zeit unheimlich viel Französischkenntnisse dir angeeignet, kannst Weinbau, hast vorher aber diese allgemeinen agrarischen Geschichten auch mitgenommen und somit bist du der Mann fürs Umweltkommissariat in Brüssel. Und da suchen die genauso jemanden wie dich. Ja, den gibt es nämlich im Moment nicht. Und wenn du so ausgebildet daherkommst, stellen die dich mit Kusshand ein. Das ist eine tolle Sache, das ist öffentlicher Dienst und doppeltes Gehalt, weil es im Ausland ist. Florian, genau so, hast du alles notiert. Ich glaube, viel länger war das Telefonat nicht. Und ich habe also genau diesen Werdegang absolviert. Fand ich toll, habe auch Französisch gelernt, genau wie er gesagt hat. Also wofür ich sehr dankbar bin, habe ich auch bis heute sehr viel Spaß dran, in Frankreich mich mit den Kollegen zu unterhalten und auszutauschen. Habe nur im letzten Step habe ich kalte Füße bekommen, habe tatsächlich doch die Agrarpolitik, die europäische Agrarpolitik, glaube ich, doch nicht so lieb gewonnen, wie man das muss, wenn man also als EU-Beamter da in Brüssel sitzt. Also es ist mir tatsächlich während der ganzen Studien klar geworden, dass das kein Weg sein kann. Also da muss man tatsächlich ein Schlag Mensch für sein, der ich nicht bin, um da wirklich tagtäglich aufzustehen und Spaß dran zu haben.
War das denn eher
Ja.
ein Nein, für diese konkrete Perspektive oder war es vielleicht auch ein Ja, um in die Fußstapfen deines Papas zu treten und das Weingut zu übernehmen?
Nein, ich bin tatsächlich da reingeschlittert in den Weinbaubereich. Ich wollte eigentlich was anderes machen, wie ja meine Ausbildung auch eigentlich anders ausgerichtet war. Aber dadurch, dass ich einfach Ich weiß nicht, man musste einfach so dumm sagen, wie es war, dass ich es einfach weitergemacht habe. Hab freitags abends entschieden, ich gehe nicht in den, ich werde nicht die Beamtenlaufbahn einschlagen, und montags morgens habe ich im Weinberg gestanden und habe einfach weitergemacht mit dem, was ich sowieso immer gemacht habe zu Hause. Und da bin ich nicht mehr weggegangen. Ne? Das,
Okay.
es war einfach ein, es war eine tolle, ein tolles, muss ich auch sagen, komfortables Gefühl, einfach in dieser Welt, in der man so behütet aufgewachsen war, auch weiterarbeiten zu können, ohne Unterbrechung. Vielleicht war es auch ein bisschen Feigheit, ich kann das gar nicht so genau sagen. Feige vor der Herausforderung, die da auf mich gewartet hätte. Oder ja, es ist einfach eine Sache gewesen, die ich unheimlich schön fand, dass ich gesagt habe, du musst gar nicht nach Brüssel,
Ja.
denn eigentlich hier ist alles schon. So gehst du einfach am Montag weitermachen.
War
So.
eine sehr gute Entscheidung und die war ja schließlich angereichert durch die Erfahrung in Hohenheim, durch die Erfahrung in Montpellier und die war ja nicht verloren, ne? Das war vielleicht ein
Auf
Privileg,
keinen
diesen
Fall.
Weg zu gehen, um dann in Eil doch zu landen und
Ganz wichtig. Ja. Nee, also da, vollkommen richtig. Also ganz, ganz wichtig, also diese Schleife zu drehen, ist ja, also ich weiß nicht, jeder vernünftige Mensch würde sagen, wenn du vom Punkt A zum Punkt B kommen möchtest, dann ist das halt nun mal eine Gerade. Ja, ich kann aber nur sagen, in meinem Fall, und ich glaube auch in dem Fall vieler, vieler, vieler Menschen, ist die Kurve, der bessere Weg.
Ja. Das war jetzt in welchem Jahr dann? Wo reden wir von? Wann war der Montag, wo du dann im Weinberg standst und bist nicht mehr rausgekommen?
Ich glaube, war im Sommer 2005.
2005.
Ja, ja, Sommer, Herbst 2005.
Okay. Wo stand damals der deutsche Wein und wo stand der Saarwein damals?
Also ich möchte mal darauf antworten, indem ich noch 5 Jahre weiter zurückgehe. Im Jahr 2000, was ich ja auch immer mitverfolgt habe, selbst wenn ich jetzt vielleicht im Ausland war oder weiter weg von zu Hause, aber was ich immer mitverfolgt habe, ist natürlich die Entwicklung gewesen, die sich an das Jahr 99 angeschlossen hat. Also 99 war, also 98, 99, würde sagen, das ist so ein Kipppunkt, ein Wendepunkt gewesen, den ich als junger Mann tatsächlich sehr einschneidend erleben durfte. Der Saarweinbau, vermutlich auch der deutsche Weinbau, ich kann es jetzt im Nachgang gar nicht so genau wiedergeben, aber zumindest das, was mich, sagen wir mal, in meinem unmittelbaren Umfeld begleitete und den Umständen, den Situationen, denen ich begegnen durfte jeden Tag, die haben tatsächlich eher ein sehr negatives Vorzeichen gehabt. Also es war das Jahr 2000, vielleicht auch 2001, als viele Weinberge hier auf den Markt kamen. Hier wurden viele Weingüter wurden ja verscherbelt, die wurden also aufgelöst. Der deutsche Wein, vermutlich der deutsche, zumindest aber der Saarwein, hatte eine sehr, sehr geringe Nachfrage. Hier war wenig, einfach wenig Sexappeal in diesem Wein oder in dieser Marke, in dieser, ne, da ist wenig mitgeschwungen, was irgendwie attraktiv war. Etwas altbacken, teilweise hat man da erfolgreiche Kollegen gekannt, ja, das waren dann vielfach Leute, die im Ausland vor allen Dingen Süßweine absetzen konnten. Der Export war doch dann die Stütze, die hier alles aufrecht erhielt. Und in diesem Moment kam tatsächlich jemand, und das muss ich in aller Bescheidenheit und mit großer Dankbarkeit und Hochachtung sagen, da kam jemand, den ich heute noch sehr schätze, da kam der uns allseits bekannte Roman Iwotniczanski. Und man muss es einfach so klar sagen, ich möchte jetzt keine Lobhudelei jetzt auf den Roman hier vom Zaun brechen, aber die tatsächlich Man kann ihm gar nicht genug danken. Ich persönlich kann ihm nicht genug danken für den Impuls, den er einfach gesetzt hat. Es ging, also selbstverständlich sind wir permanent im Austausch. Wir arbeiten auch hier an der Saar alle gemeinsam permanent an einem Fortbestehen der Erfolgsstory, an einem Weiterkommen, an einer Entwicklung. Aber in erster Linie ist doch der Kipppunkt entscheidend gewesen, dass im Jahr 2000, als alles so hoffnungslos fast erschien, es auch wenig, glaube ich, wenig Nachfolger für die Weingüter gab, oder ja, wenig Esprit gab, hier überhaupt Weingüter auch in fremde Hände verkaufen zu können. Da kam also dieser Impuls, der Erbe der Bitburger Brauerei hat hier ein Weingut gekauft. Und der hat Folgendes getan. Der hat ja, das muss man auch mal sagen, der hat trockene Rieslinge erzeugt, die richtig gut geschmeckt haben. Und im Jahr 2000, muss ich sagen, das war ein schwieriger Jahrgang. Das war ein Jahrgang, in dem mir persönlich wenig Weine wirklich gut geschmeckt haben hier im Saartal und trockene Weine schon gar nicht. Da waren restsüße Weine, die konnte man trinken, aber trockene Weine habe ich tatsächlich in sehr, sehr schlechter Verfassung erlebt. Ja, dieses Momentum hat der Roman mit seinem Weingut van Volxem also unheimlich, vielleicht war es Zufall, vielleicht aber auch tatsächlich Berechnung und ein kühler Plan gewesen. Man müsste den Roman heute mal fragen. Der hat einen ganz, ganz tollen 2000er Saarriesling auf die Flasche gezogen, der überzeugte durch Körper, aber auch Eleganz. Der hatte einfach Spaß, und da haben wir alle da gesessen. Uns ist die Kinnlade auf den Tisch geknallt und wir haben gesagt, kann es denn wahr sein? Und das war für mich so eine Initialzündung, wo ich gesagt habe, verflixt nochmal, toll, dass mir jemand so die Augen geöffnet hat und mir gezeigt hat, dass dieses Potenzial besteht. Und das war so der Drive, der dann auch mich durch die Studienjahre getragen hat, und dann eben 2005 ist das, ja, sagen wir mal, ist man doch auf dieser Welle doch sehr komfortabel ja, reingekommen in das Business, und so war die Entscheidung vielleicht auch relativ einfach oder verständlich, doch zu sagen, man geht tatsächlich diesen Weg des selbstständigen Winzers, weil es eben auch vielversprechend aussah. Es sah gut aus, es sah tatsächlich auch interessant aus, es war modern, ne? Auf einmal es war wieder hip, ja? Und ne, also dieser Drive, der hat uns, also mich persönlich, aber auch den Rest der Saar, irgendwie mitgenommen, gepackt. Und in dieser Zeit sind ja auch viele andere Kollegen hier im Tal diesen Weg gegangen. Also um jetzt nur zwei zu nennen, die bekannt sind, der Max von Kuno, Weingut von Hövel, oder die Dorothee Zilliken, Weingut Forstmeister Gels Zilliken, jetzt mal zwei Namen, alles in dieser Zeit, ne? Das sind alles, also
Was
sind.
ja, Florian, was ja da dieses Ereignis, was die Saar ja im Grunde genommen einerseits erschüttert, aber gleichzeitig auch ein Stück weit erneuert und auf einen anderen Weg gebracht hat, nämlich das Erscheinen von Roman Niewodniczanski. Er kam, sah und siegte, könnte man ja fast sagen. Hat ja auf der einen Seite was ungeheuer Ernüchterndes, ne? Dass da einer quasi von Quereinsteiger aus der Bierdynastie kommt und binnen eines oder zwei Jahrgänge da mit so einem tollen Wein reüssierte. Und auf der anderen Seite gab's aber da, war das vielleicht auch etwas, was Hoffnung gegeben hat, wie schnell man sozusagen die Dinge auch drehen und wenden kann und wieder Hoffnung bekommen für eine bessere Zukunft, ne?
Ja, absolut, absolut. Also das ist genau meine Empfindung gewesen, dass ich gesagt habe, es ist eine lange Tradition, eine über 200 Jahre, 300 Jahre lange Tradition. Und die hat so gelitten und so federn gelassen, dass die Akteure sich selber so ein bisschen verloren haben. trotz dieser ganzen Erfolge, die die Vergangenheit ja auch nachweislich dem Saarwein beschert hat. Also man können über die Jahre 1900 sprechen, 3 Stunden lang. Ne? Das ist die Blütezeit des Saar- und Moselweinbaus. Unheimlich große wirtschaftliche Erfolge, ganz, ganz viel, sagen wir mal, Anerkennung weltweit, Export in die reichsten Städte und die tollsten Restaurants, ob das in den großen Zentren der USA oder London oder wo auch immer auf der Welt, Hongkong, Singapur, überall gab es doch den Saarwein. Und da fragt man sich verflixt nochmal, warum um Gottes Willen kann denn dann ein solcher Wein, der so viel Zuspruch und so viel Popularität, muss sagen, ein Produkt, ja, was so viel Popularität gewonnen hat und schon besessen hat, wie kann das so abstürzen? Klar, die Frage ist zu beantworten, dauert ein bisschen länger, aber man kann das herleiten. Und ich glaube, da fehlte ganz einfach ein Bindeglied zwischen dieser ganz, ganz tollen Tradition oder eine Tradition, ich will eher sagen Historie, ja, dieser Historie und diesen historischen Erfolgen und der Neuzeit. Das waren die Akteure damals um das Jahr 2000 hier an der Saar und Teilen der Mosel nicht immer in der Lage zu sehen. Einfach, da waren sie blind, ja, und zu transportieren, eine Begeisterung zu transportieren, waren sie schon dreimal in
Ja,
der
es
Lage.
herrschte eine gewisse Mutlosigkeit.
So ist es.
Die Hoffnung war nicht weit verbreitet und da brauchte es, glaube ich, tatsächlich eines externen Anstoßes, damit da tatsächlich die Dinge wieder in Bewegung gekommen sind. Lass uns
Genau.
zurückgucken mal da, wo ich dich bei den Bällen, die ich dir zugeworfen habe, gebremst hatte, nämlich nochmal einen vertieften Blick auf das Terroir der Weinbauregion Saar werfen. Es ist ja nun eine kleine Region. Heute findet sie nicht mal auf den Etiketten Erwähnung, weil aus Mosel-Saarhuber wurde irgendwann nur noch der Moselwein auf den Etiketten. Das ist zwischen, ich sag mal, südlich von Trier geht's los zwischen Konz und Serrich. Das sind Luftlinien nicht viel mehr wie 10, 12 Kilometer. Viele sagen, der Saarwein, das ist klar, das ist dieser Wein mit Flügel, verspielt und mittlerweile auch durchaus trocken, viel aber war in der Vergangenheit süß und vor allen Dingen vom Boden geprägt, nämlich der Schiefer. So, nun hast du mir schon bei meinem Besuch bei dir, als wir rumgefahren sind und uns die diversen Lagen angeguckt haben, gesagt, na, so einfach ist das nicht. Natürlich haben wir hier überwiegend die Schieferformation, bis auf hier und da mal kleinere Ausnahmen, aber geprägt wird das Terroir an der Saar vor allem mikroklimatisch. Ja, unterschiedliche
Genau.
Höhenlagen, unterschiedliche Ausrichtungen, mal windoffen, mal dem Wind nicht zugewandt. Also all diese Dinge prägen die Lagen mehr. Jetzt wäre meine Frage, Florian, gibt es da, sagen wir mal, sinnvolle Ordnungskriterien, dass man, wenn man auf die Saar insgesamt als Weinbauregion blickt, irgendwie sich orientieren kann? Hilft da die Höhenlage, die Ausrichtung, die Nähe zum Fluss? Wie kann man da sich zurechtfinden?
Ja, also will ich da gern drauf antworten. Also was ich sehr sagen wir mal, wichtig finde, ist, dass man hier diesen Begriff Terroir auch mal so ein bisschen aufdröselt. Ich habe, wie gesagt, ich habe in Frankreich gelernt von den Meistern oder von den Erfindern sozusagen des Begriffes, was eigentlich damit gemeint ist. Und dass eine Reduktion und eine Fokussierung auf den Boden, auf die Geologie, auf die, ja, würde ich sagen, Gesteinsart und Gesteinsform, auf das Ausgangssubstrat an sich stattfindet, das ist nicht ganz gerechtfertigt. Also der Der Franzose, das ist auch nie im Sinne des Franzosen und der französischen Interpretation des Begriffes Terroir gewesen. Das Terroir, klar, Terre, der Boden, sicher, la Terre, aber dennoch ist dieser Begrifflichkeit Terroir viel, viel weiter gefasst. Er nimmt ja tatsächlich den Boden als ein Element mit auf, ergänzt wird dies aber durch natürlich die Rebsorte, durch das Mikroklima, und auch durch die gesamten kulturtechnischen Maßnahmen, durch die Bewirtschaftungsweise der Weinberge. Ergänzt wird es aber auch noch des Weiteren durch den Keller, durch die Art und Weise, wie der Winzer hier mit dem Produkt verfährt, mit den Trauben, wie er die erntet, wie er sie kältert, wie er sie ausbaut oder gegebenenfalls noch lagert. Also all das ist Teil des Terroirs, man kann es eigentlich viel besser subsumieren oder ausdrücken, indem man den Begriff Typizität verwendet oder Authentizität. Also das ist eigentlich viel mehr hinter dem Begriff Terroir zu sehen als eine viel zu kurz gesprungene Verkürzung, Verknappung auf den Boden, auf das Gestein, auf dem die Rebe wächst. Das ist eine sehr romantische Vorstellung, dass der Winzer die Reben anbaut auf einem gewissen Gestein, was ja dann seinerseits eine gewisse Eigenschaft in den Wein transportiert und dann der Konsument also den Boden schmeckt und so weiter. Aber das ist tatsächlich nur in ganz, ganz vereinzelten Ausnahmefällen gegeben. Ne, man möge sich vorstellen, eine einzige Rebsorte, nehmen wir einfach mal den Chardonnay, der wird jetzt angebaut in einer Region, in der die Bodenformation sehr, sehr stark variiert und sehr schnell wechselt. Und dieser Winzer, der hat also ein flaches Land vor sich und nur wirklich rein durch den Boden, durch die Änderung des Bodens, durch das Ausgangssubstrat, ändert sich auch der Weinstil. Ja, ansonsten macht er alles gleich. Ja, er erntet zum selben Zeitpunkt, er, sagen wir mal, kältert gleich, er vergärt gleich und dann bekommt man selbstverständlich ein Spiegelbild des Bodens. Ne? Man wird hinterher fünf verschiedene Weine verkosten und dann sagt er, jawohl, das ist Mergel, das ist Lösslehm, das ist Kalk, das ist Schiefer, das ist dies und jenes. Man wird das ziemlich, ziemlich gut rausschmecken. Und genauso verhält sich das bei uns. Wir haben nämlich genau eine einzige Traube, den Riesling. Wir haben ein Mesoklima, na, ein, sagen wir mal, kühl gemäßigtes Klima, also allgemein gehören wir ja zu den Cool Climate Regions der Welt, auch wenn das mittlerweile mehr und mehr relativiert wird durch die globale Erwärmung, aber eigentlich gehören wir noch zu Cool Climate. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir haben fast 95% aller Böden Schiefer. Blaugrauer Schiefer, manchmal mit ein bisschen rötlichen Elementen, aber entscheidend ist doch die Topografie. Ne? Die Topografie ist das, was wir sozusagen variieren. Alle anderen Variablen halten wir konstant. Wenn man also sich wissenschaftlich irgendeinem Problem nähert und irgendeiner Untersuchung nähert, versucht man das ja immer genau auf diese Art und Weise. Man hat 10 Variablen, da hält man mal neun hält man konstant und eine Variable verändert man und schaut, was für einen Einfluss hat denn genau die Änderung dieser einen Variable. Und so ergibt sich dann hier an der Saar ein ungeheuer starker Einfluss der von Exposition, Inklination, von absoluter Meereshöhe, ausnahmsweise auch vom Boden, aber der Boden ist in diesem Zusammenhang eher physikalisch zu betrachten, denn chemisch, hier geht es vor allen Dingen um Korngrößenfraktionen oder Zerkleinerungs, sagen wir mal, Fortschritt von einem ganz, ganz groben Schieferboden, der also tatsächlich noch richtige Steine enthält, hin zu einem einem ganz, ganz fein aufgeschlossenen und unheimlich durchlässigen, fast Ackerboden. Ja, und in diesem Kontinuum findet man fast alles. So. Und diese Elemente, ich würde mal sagen, es sind vor allen Dingen fünf Hauptelemente hier bei uns an der Saar, die bestimmen tatsächlich den Geschmack unserer Saarweine. Das ist die, wie ich schon gesagt habe, Meereshöhe, die Ausrichtung zur Sonne. Guckt der Weinberg nach Osten, nach Süden, nach Westen, ist es also ein Weinberg, der morgens die Sonne, die intensivste Sonneneinstrahlung erfährt, oder abends, ist es ein Weinberg, der sehr steil ist, ne? Also der im Grunde genommen zusätzlich zu der enormen Durchlässigkeit dieser leichten steinigen Schieferböden auch noch eine Drainage bereithält, so dass Wasser eben auch noch den Hang hinablaufen kann und sich eben eher unten akkumuliert, denn in der Mitte oder oben. Dann haben wir die Meereshöhe, die dafür entscheidend, also wir haben ja hier Berge, die sind ja teilweise bis zu 370 Meter hoch. Da muss man sich vorstellen, unten am Hangfuß ist es natürlich etwas weniger windig als oben. Oben ist immer sehr viel Wind und die Lufttemperatur ist wesentlich kühler. Also und dann das fünfte Element ist dann die Nähe
Zum
zum
Fluss.
Fluss oder eben die Distanz. So, und da und mit diesen fünf sage ich mal Elementen daraus lässt sich fast jeder Saarwein beschreiben oder
Okay. Also ich fasse nochmal zusammen: Höhenlage, Steilheit, Ausrichtung, Nähe zum Fluss und windoffen oder windgeschützt, so habe ich es in Erinnerung.
Genau.
Ja. So, gibt es denn da, wenn man das mal jetzt als Ordnungskriterien weiter begreift, gibt es denn dann sogenannte Subzonen, die man finden kann? Oder Ortschaften, die sich, sagen wir mal, die für eine bestimmte Stilistik dann verantwortlich sind? Ist Eil anders als Wiltingen und Wiltingen anders als Opfen oder Saarburg oder Konz oder Kanzem?
Ja. Also hundertprozentig, ja. Also diese Einteilung, das geht schon wirklich sehr, sehr früh los in der Geschichte, dass die Menschen und die Akteure hier an Saar und Mosel, die genau diese Sache erkannt haben. Also um nochmal einen geschichtlichen Bezug aufzumachen, also 1804, damals hatte Napoleon diese gesamte Region hier okkupiert. Wir waren Franzosen für 14 Jahre. Hier hieß alles Département de la Sarre. Also wir waren Teil Frankreichs. Hier war die französische Administration zugange. Und dann hat man also im dritten Jahr der Besatzung hat man begonnen, die Weinberge zu klassifizieren, zu hierarchisieren, zu beschreiben, und zwar anhand von Ortschaften. Also man ist auf Village-Ebene ist man sozusagen auch verharrt, ist stehen geblieben da und hat gesagt, so, das war auch genug, muss ich sagen, für jene Zeit war auch genug, sagen wir mal, Hierarchisierung und Klassifikation. Die haben 10 Klassen damals beschrieben, und jeder Ort, zum Beispiel Eil oder Wiltingen oder Kanzem, hatte eben Zugehörigkeit zu einer eigenen Klasse. Diese Klasse wurde, Klammer auf, Klammer zu, für zu steuerlichen Zwecken natürlich vor allen Dingen gebraucht, ne? Der französische Staat war sehr hungrig dieser Zeit, musste also viel Steuern einnehmen, und da hat man von denjenigen genommen, die also sehr viel Geld mit ihrem Wein verdienten, und aus den Ortschaften, die also am meisten Geld verdienten, hat man eben auch am meisten Steuern kassieren können. So. Aber ich will nur darauf hinweisen, also man hat diesen Bezug und diese Idee, dass ein Dorf einen gewissen Charakter und selbst eine gewisse Wertigkeit darstellt, hat man schon sehr früh erkannt, also von über 220 Jahren. Und man kann heutzutage, so sagen wir mal, ganz grob einteilen. Also wir reden jetzt wirklich nur vom Saartal. Also da gibt es eigentlich nur acht Dörfer, ja, acht Gemeinden, die Weinbau betreiben. Aber die kann man einteilen in natürlich die Gemeinden von Konz. Das ist vor allen Dingen das Konzer Tälchen. Hier hat man also eine große Distanz zum Fluss. Also das Wasser ist weit weg. Das ist ganz anderes, als wenn man nah, zum Beispiel wie Kanzem oder so, nah am Fluss ist, oder wie Sarrig, wo die Weinberge unmittelbar am Wasser liegen. Und genauso kann man auch ein schönes Wechselpärchen darstellen. Das ist zum Beispiel Eil und Saarburg, ne? Also Saarburg hat die berühmteste Lage, die Saarburger Rausch, ein Berg, der durch den berühmten Burgberg, also Saarburg gibt es eine Burg, da gibt es also die Saar, es gibt eine Burg, und der steht auf einem hohen Berg, und dann dahinter kommt dann die eigentliche Weinbergszone. Und das heißt, der Weinberg ist vom Wasser getrennt durch eine Barriere. Und das führt dann tendenziell dazu, dass natürlich viel weniger dieser großen Wassermasse ihren temperaturpuffernden Einfluss auf den Weinberg ausüben kann. Jetzt dann der genaue Gegenpart wäre zum Beispiel Kanzem, die Kanzemer Altenberg, der unmittelbar am Wasser gelegen wäre und direkt profitiert, ne, von der Nähe des Wassers. Es gibt jetzt noch eine Ordnung, die man auch, wenn man die Saar der Länge nach sozusagen das Saartal durchschneidet, also in Flussachse, hat man natürlich eine Westseite und eine Ostseite. Und logischerweise, weil man früher immer bestrebt war, die Weinberge irgendwie Richtung Wasser zu etablieren, sind selbstverständlich auf der Wiltinger Seite, Ochfener Seite, Sarriger Seite, die meisten Weinberge, die gucken im Grunde genommen nach zur Abendsonne hin. Das sind Westlagen, und auf der anderen Saarseite, da sind wir hier mit Eil, Wavern, Saarburg etc., da sind wir vermehrt mit Osthängen aktiv. Das heißt, hier haben wir mehr die Morgensonne, die intensiv die Weinberge bescheint. So hat man auch eine gewisse Stilistik, die eher, sagen wir mal, einen morgendlichen Weinstil und einen abendlichen Weinstil prägt. Und sowas, also diese ganzen, wenn man das jetzt überlagert, diese ganzen Faktoren, ergibt sich doch für jedes Dorf ein sehr, sehr eindeutiges Profil, ne?
Jetzt
Und
mal in einem Fall mal Butter bei die Fisch.
ja.
Florian, wie kann man den Kanzemer von dem Eiler unterscheiden?
Der Kanzemer ist viel, viel satter. Der Kanzemer hat viel mehr Speck. Der Eiler ist, würde ich sagen, ja, wesentlich würziger, hat etwas mehr Würze, Blume, aber ist von seiner Grundstruktur her nicht unbedingt üppig. Er ist nicht üppig. Und der Kanzemer ist auf jeden Fall üppig, ne? Also wenn Sie so einen Kanzemer Altenberg, wenn man, keine Ahnung, jetzt von Weingut, was fällt mir da ein, Ottegrafen oder
Kanzheim.
Kanzheim, so, da haben wir tatsächlich Spätlesen oder Auslesen, die sind voluminös, die haben viel Schmelz, die haben auch, also Kanzemer Altenberg gibt es auch Pinot Noir zum Beispiel, ne? Also das sind Terroirs, die sich für sowas eignen. Und Eil hat wesentlich mehr Salz noch drin, ne? Im Wein ist, wie gesagt, ist auch etwas, ist mild, ja, von der Säure her etwas milder, aber nicht ganz so üppig wie Kanzem. Aber jetzt würde ich noch einen Schritt weiter gehen, dann hat man das Kontinuum, ja, auf der anderen Seite beschrieben. Jetzt holen wir den Ochfener Bockstein oder sogar den Ochfener Gaisberg. Da sind wir jetzt weg vom Wasser. Das heißt, wir haben auch noch nicht einmal mehr eine milde, sondern wir haben auch noch richtig feurige Saarsäure, die mit viel fast schon metallischen Aspekten, ne, ein bisschen Stahligkeit, so, und da ist klar, hier haben wir also weder den direkten Bezug zum Wasser. Noch haben wir ja eine übertriebene Wärme, sondern wir haben hier kalte Luft, tatsächlich die vom Hunsrück, die runterbläst vom Hunsrück auf, also von den Höhen auf den Ochfener Geißberg zum Beispiel, ne, der liegt tatsächlich richtig so in den Bergen drin. Und das ist ähnlich vergleichbar mit der Scharzhofberg, einer der berühmtesten Weinlagen hier an der Saar, verhält sich ähnlich. Hier haben wir also das sozusagen die eine Seite des Spektrums, die also an Kühle, Mineralität, also
Kaum zu überbieten ist.
kaum zu überbieten ist, ja. Also und auf der anderen Seite des Spektrums ebenso Weinberge wie Sarrig oder Kanzem oder Weinorte wie Sarrig oder Kanzem. Sarrig hat eben auch Üppigkeit und Volumen und sehr viel, ja, sehr viel solche eher schmelzigeren Noten.
Ja, das ist hochinteressant, müsste ich zum Teil wirklich auch selbst nochmal nachschmecken, nachprüfen. Ich habe zum Beispiel auch die Weine von Otegrafen zumindest auch als sehr tänzelnd und sehr, sehr fein und elegant in Erinnerung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleiche mit deiner Eiler Kupp, mit dem Filetstück, wo du das große Gewächs rausholst, da ist ja schon auch eine tolle Konzentration, ist sehr viel Dichtheit und Schmelz und so weiter.
Ja.
Du hast es ja ganz am Anfang auch angedeutet, es spielt natürlich auch die Art der Weinbergspflege, schließlich auch dann sozusagen die Vorstellungen, die man beim Weinmachen als Kellermeister und Außenbetriebsleiter entwickelt und die Handschrift dann auch im Keller selbst eine Rolle, ob ich nun Ganztrauben presse oder ob ich manche Standzeiten mache, wie lange ich dann das Hefelager anschließe und all diese Details geben natürlich im Ergebnis doch auch noch mal einen Stempel, oder?
Ich muss dem absolut beipflichten, auch wenn meine Generation an Winzern, ich hoffe, ich trete da jetzt niemandem zu nahe, aber doch teilweise ein bisschen Stereotyp behaupten, der Wein wird im Weinberg gemacht und nicht im Keller. Das ist so ein schöner Spruch, den ich so, er ist so 15, 20 Jahre alt, das hat man dann überall gelesen, ja,
Klingt gut, ne?
das sei dann die Philosophie des Winzers, der Wein entsteht im Weinberg. Also das ist tatsächlich eine romantisierende Vorstellung, die nicht zu 100% zutrifft. Mag sein, dass ein Schwerpunkt auf dem Weinberg liegt, jawohl, aber genauso sind die kulturellen Maßnahmen, die ich vornehme im Weinberg, als auch die önologischen Kniffe oder Techniken doch sehr, sehr wichtig. Ja, und also ich möchte einfach auch so ein bisschen der Deutsche, der hat tatsächlich, so empfinde ich das, so ein bisschen eine sehr beschränkte Vorstellung von dem, wie so Wein sein darf, sein soll, also zumal so ein deutscher Wein, ne, da habe ich oft das Gefühl, ja, man ist da sehr wenig offen, sehr wenig experimentierfreudig, auch sehr wenig verständnisvoll und weitschauend, denn ich sag mal so, also andere Kulturen, ich muss jetzt schon wieder von Frankreich anfangen, ich bin da ziemlich weit rumgekommen und habe viel gesehen und habe mit vielen Winzern über deren Philosophie, deren Arbeitsweise und so gesprochen, und da macht man gar keinen Hehl draus. Da sagt man, selbstverständlich sind wir hier in der Champagne, sind wir Champagner-Winzer, wir keltern hier genauso, damit der Champagner hinterher auch gut schmeckt. Wir pressen eben nicht wie die Rotweinkollegen in Bordeaux. Ja, also so das ist, man sagt jetzt ja, da sagt man ja, selbstverständlich ist das so, aber für mich ist es ein vernachlässigter Bereich der Weinwirtschaft, des Weinbaus, dass man hier in Deutschland nicht auch auf die regionalen Stile eingeht. Verflixt, natürlich bin ich doch derjenige, der in, sagen wir mal, in Südbaden, wenn's wirklich warm und schwer und mit viel viel Sonne und viel Volumen ausgestattete Weine ergeben soll, anders arbeitet als jemand, der Bleiben wir mal beim Rotweinvergleich, ne? Der Spätburgunder in Südbaden und der Spätburgunder an der Ahr, ja, da sind schon Welten dazwischen und selbstverständlich wird hier anders gearbeitet, ne, im Keller. Und so ist es im Weißweinbereich auch. Wir
Klar,
haben,
ja.
klar, diese Kulturmaßnahmen sind sehr, sehr wichtig, um den, wie soll ich sagen, um das, was das Terroir, was die Landschaft und die Topografie uns bereitet, zu unterstreichen und zu unterstützen. So muss ich, also das ist mein Bild, was ich
Ich verstehe
gerne
das, ja.
transportieren würde. Es geht nicht um Manipulation. Also ich krieg auch so gut ich mich anstrenge, nur äußerst schwer aus einem südfranzösischen Viognier, der da irgendwo am Rande des Roussillon gewachsen ist, bekomme ich nur äußerst schwer einen feingliedrigen Schaumwein hin. Ja, da könnte ich jetzt noch mit der dollsten Champagnertechnik pressen und so weiter und so fort. Das wird nicht wirklich gut. Ja, und genau umgekehrt werden die Jungs in der Champagne auch den, weiß ich nicht, den Pinot Meunier oder andere Sorten nicht still ausbauen, sondern werden den als Schaumwein ausbauen, weil einfach die Landschaft, die Topografie, das Mikroklima einfach überführt werden muss durch önologische Techniken in das optimalste Erscheinungsbild. Und
Ich glaube, Florian, der Blick oder das Herangehen der Franzosen ist ein Stück weit gelassener. Die Deutschen scheinen mir auch, wie du es angedeutet hast, so ein bisschen in den Extremen herumzu.
ja, man ist gefangen, man ist in Deutschland, wir sind zu gefangen.
Es war ja vor dieser Zeit, wo du sagtest, mein Wein entsteht im Weinberg, ne? Der Weinberg ist alles so weiter. Da gab es ja aber auch eine Phase. Da hat man vor allen Dingen Schwerpunkt auf den Keller gelegt. Da war Kellertechnik angesagt. Und da hat man hier in Deutschland so ein bisschen das Terroir, die Herkunft der Lagen etc. vergessen. Und genau das hat dann irgendwann das Gegenteil ausgelöst, die
Ja.
Gegenbewegung, dass man angefangen hat zu sagen, jetzt wird der Weinberg aber wieder in den Vordergrund. Und damit wurde gleichzeitig auch gesagt, ach, der Keller ist eigentlich nicht wieder. Da erhalten wir ja bloß, was wir im Weinberg geerntet haben. Also
Gasfahne.
da von einem bisschen ins andere.
Ich kann nur vollkommen beipflichten, dass selbstverständlich Reaktion erzeugt Gegenreaktion und da denke ich vollkommen wie du. Wenn ich mich als Kind erinnere an die, ja, an die Sch das, an den schlechten Leumund, den der Mosel-Saarwein und auch der deutsche Wein hatte also 1984 bis 86er Jahren, als der Glykol-Skandal über die Republik gefegt ist, also selbstverständlich, da hat man es übertrieben. Da hat man tatsächlich übertrieben. In jedem, ja, also die Kellertechnik, ich gebe da vollkommen recht, wird manchmal außer Acht gelassen, dass man es auch in vielen, vielen Bereichen zu weit getrieben hat. Ne? Also was Zusätze anging, was dann die Weinbereitung anging. Ich kann mich auch noch erinnern an frühere Jahre, in denen es hieß, ach, der Wein wird alles vergärt trocken, wird alles trocken vergoren. Ich habe doch, wenn ich irgendwas süß haben will, da habe ich da hinten noch ein bisschen unvergorenen Traubensaft liegen. Da kippe ich dann ein bisschen was von rein, ne, diese Süßreserve, die sogenannte. Ne, und dann stelle ich das alles schön harmonisch ein. Ne. So, davon sind wir heute ja
Ja,
weit weg.
ja, ja.
Das sind tatsächlich Techniken gewesen und Praktiken, die, sagen wir mal, ja, eher in die Großindustrie gehörten denn in die handwerkliche Weinherstellung.
Ich glaube ja,
Also,
die hohe Kunst liegt ja jetzt darin, einzelne Lagen, Parzellen genau zu kennen, ihre Stärken, möglicherweise auch ihre Schwächen. Sie so daraufhin auch zu pflegen, sie da zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen und da vielleicht auch ein bisschen zu fordern, wo sie sowieso Stärken haben. Und
genau.
dann quasi eine kellertechnische Behandlung zu finden, diesem Wein dann, diesen Trauben, den du da geerntet hast, auch gerecht wird. Weil man kann tatsächlich, wie wir es gerade gesagt haben, im Keller möglicherweise auch die Dinge wieder nivellieren und das, was man an differenziertem Material geerntet hat, nachher wieder verschwinden lassen. Also wie stellst du das an, dass du zum Beispiel, wir haben ja uns angeguckt, Schonfels, wir haben uns dann die Eiler Kupp angeguckt, da hast du mir den untersten Berg gezeigt und die Stirn und das Herzstück. Wie kommst du zu dieser Differenzierung und dann auch zu dieser Einschätzung, da mache ich unterschiedliche Weine daraus und wie gelingt es dir dann im Keller, das auch so zu erhalten?
Also ich fange vielleicht mal beim ersten Punkt an, wie man diese Differenzierung oder diese Abgrenzung generieren kann. Ehrlich gesagt, ich habe das tatsächlich auf eine Art und Weise getan, die vielleicht nicht jedem zur Verfügung steht. Ich habe eine Stabilisotopenanalytik mal gemacht von Weinbergsparzellen, also tatsächlich von Subbereichen innerhalb des Saartals und habe dort auch dann eben, ja, sagen wir mal, markante Regionen untersucht und habe die verglichen mit anderen und bin dann tatsächlich auf den Trichter gekommen. Wir haben, wenn wir jetzt den Wein durch so ein Isotopen-Massenspektrometer jagen, dann ergeben sich unterschiedliche Muster. Also so ein Muster könnte zum Beispiel sein, ich habe in der Eiler Kupp am Hangfuß habe ich eine andere Zusammensetzung von Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff als am Gipfelkamm in derselben Exposition. Oder anders, der Gipfelkamm guckt mal nach Süden, aber es gibt auch einen Teil des Gipfelkamms, der nach Osten guckt. Und auch da finde ich ein anderes Stabilisotopenmuster. Also woher kommt diese Stabilisotopenanalytik? Das wird verwendet in der Lebensmitteltechnologie, um Herkünfte von Lebensmitteln genauer untersuchen und vor allen Dingen beweisen zu können. Also da kann man sich jetzt vorstellen, dann wird der Spargel, da heißt es, das ist Spargel vom Niederrhein, in Wahrheit ist er importiert aus Argentinien. Das kann man stabilisotopenmäßig nachweisen. Ne? Dann nimmt man eine Probe und dann gibt es gewisse Gradienten. Es gibt gewisse Gradienten auf der Weltkugel, die eben dazu führen, dass gewisse Atome in anderer Menge enthalten sind und dementsprechend das findet man. So, und diese Technik haben wir uns zunutze gemacht auf einem ganz, ganz kleinräumigen Maßstab, nämlich hier tatsächlich zu Hause an der Saar. Und da haben wir diese ganzen Weinberge untersucht und hier haben wir tatsächlich Muster gefunden, die reproduzierbar waren. Wir haben also mehrere Jahrgänge hintereinander untersucht, so dass man auch diesen Jahrgangseffekt so ein bisschen ausschließen kann. Und nur da, wo man tatsächlich gefunden hat, dass Jahr für Jahr eine wiederkehrende typisches Muster in den Weinen auftauchte, da konnte ich von Typizität, von Terroir, von Authentizität sprechen. Da war für mich klar, okay, hier musst du irgendwo einen Cut machen, da darfst du den Berg nicht weiter runterlesen, sondern da musst du irgendwo in der Mitte aufhören und sagen wir mal, der Gipfelkamm stellte einen eigenen Bereich dar, der Hangfuß einen anderen. Und so haben wir dann auch die Weine, aufgeteilt, die Weinberge aufgeteilt, die Weine aufgeteilt. Und das war, also ich muss sagen, war für mich eine sehr, sehr hilfreiche Übung und sehr, ja, doch äußerst, äußerst gutes Vorgehen, so zu agieren, denn letztendlich ist es unheimlich einfach, im Keller nur noch, ein ganz klein bisschen ein Stupser in eine gewisse Richtung ausführen zu müssen und schon passt die Sache, als tatsächlich mit Mühe und Not zu versuchen, irgendeinen Weinstil zu kreieren, das geht meistens in die Hose. Also in dem Sinne, ich möchte mich erklären. Nehmen wir einen Weinberg wie die Stirn. Die Stirn ist also der Gipfelkamm der großen Lage Eiler Kupp. Hier ist sehr, sehr wenig Stickstoff vorhanden. Hier hat man viel Wind. Hier hat man aber auch Südexposition.
Steil ist es auch.
Und steil ist es, jawohl, hat viel Drainage. So, und ganz im Gegensatz dazu ist der Hang Fuß, ist sehr viel wärmer, ne? Da ist viel Wasser,
Viel Stickstoff.
da viel Stickstoff, genau, viel fein verwitterter Boden, sehr fein aufgeschlossen. Das ist ein grundlegender Unterschied, der sich hinterher gezeigt hat, in der Analytik, aber natürlich auch sensorisch, ne? Also diese sensorischen, sagen wir mal, diese Geschmacksauffälligkeiten, die schon meinem Großvater klar waren und die mein Vater mir schon, sagen wir mal, tradiert hat und weitererzählt hat. Und da musst du hier und da aufhören und da, ne? So, das ist nichts Neues. Das ist, also ich habe alte Kellerbücher von 1900, da wird das genauso beschrieben, ne? Gelesen vom Hang Fuß bis zur Mitte, dann von der Mitte bis zu dieser jenen Grenze und dann noch den Rest bis oben. So, dann habe ich 170 Höhenmeter in drei verschiedenen Teilabschnitten untergliedert und auch ausgebaut. Und das zu beweisen und das im Grunde genommen sich darüber genau im Klaren zu werden, wo ist denn tatsächlich dann die Grenze zu ziehen, das ist dann mit Hilfe so moderner Technik natürlich möglich. Also sehr interessant, aber wie gesagt, nichts Neues. Also ich hab das Rad nicht neu erfunden. Aber diese Einteilung ist sensorisch absolut, absolut sinnvoll. Und so gestaltet sich es dann, dass zum Beispiel so ein Unterstenberg sehr viel Rauch hat, der hat Schwere, der hat eine gewisse Tiefe, so die schwarze Seele des Weinportfolios. Und ganz im Gegensatz dazu hat der Gipfelkamm eine Kühle, eine Leichtigkeit, sagen wir mal, eine Feinheit, die ganz typisch und klassisch für dieses Stückchen, Fleckchen Erde ist.
Florian, kurz, ich habe beide
Ja.
Weine ja im Vorfeld unseres Gesprächs heute verkostet.
Ja.
Und was mir aufgefallen ist, ja, das stimmt. Unterstenberg, der hat so würzige Noten gehabt. Da habe ich Leder und Rauch, feuersteinische Elemente gehabt. Aber auch Pfirsiche und Grapefruit war drin. Fast sogar ein bisschen speckige Noten am
Speckig,
Gaumen
ja,
dann. Aber
genau.
sehr saftig, dicht und verspielt. Und vor allen Dingen, was mir sehr gut gefallen hat, dann ungeheuer viel Grip und auch Salz im langen Finale. Während die Stirn tatsächlich viel schwebender war, schwerelose, mit einer kühlen Art, mit auch Mineralität. Und da habe ich
Ja.
mich gefragt, die Stirn hast du auch etwas Restsüße abgefüllt. Und du hast vorhin gesprochen vom Stickstoffgehalt. Und wir wissen ja im Grunde
Genau.
genommen alle, dass die Hefen, wenn sie aus Zucker Alkohol machen, auch Stickstoff brauchen. Und ist kein Stickstoff da, dann ist dieser komplexe Prozess ein bisschen schwieriger. Das heißt, es kommt nicht immer vor, dass die Trauben dass der Most durchgärt. Hat das damit zu tun?
Es ist absolut richtig. Genau. Also der Stickstoff ist ja alles entscheidend für die Hefeaktivität, für die Vermehrung. Wenn jetzt die Hefe anfängt, ihre Arbeit aufzunehmen, dann ist sie im Grunde genommen, ist die Frage, wie oft kann sie sich teilen und wie viele Individuen habe ich da? Wenn ich natürlich eine sehr reiche Ernährung habe für die Hefe, dann kann sie das sehr gut tun und dann wird sie tendenziell eben in der Endvergärung auch viel, viel weiter gären, trockener gären. Und genau das Gegenteil ist der Fall für einen Weinberg, der ganz geringe Stickstoffgehalte aufweist und dessen Most, dessen Traubensaft eben auch sehr arm an Stickstoff ist. Hier ist die Hefeaktivität reduziert, sehr viel weniger schnell. Also das heißt, der Wein gärt erstens länger, langsamer, aber vor allen Dingen auch im Alkoholgehalt wesentlich kürzer. Also das heißt, die Hefen haben auch wenig, sagen wir mal, Toleranz gegenüber höheren Alkoholwerten und so bleiben sie natürlicherweise etwas restsüß. Hier muss man sagen, ist ja immer so die Frage, ja, was hat denn der Winzer da gemacht? Hat er da mit der Schwefelkeule den Wein gestoppt oder was hat er denn da angestellt, damit er süß bleibt? Also Gott sei Dank ist die also wenn man das respektiert und sich die Weinberge vorher anschaut, die, sagen wir mal, deren Konstitution mit in seine Überlegungen mit einbezieht, dann auch nochmal guckt, was ernte ich wann, zu welchem Zeitpunkt, fällt es sehr, sehr leicht, Moste und Traubensäfte zu keltern, die dann hinterher ziemlich exakt auf den Punkt auch gären. Also das ist mir in den ersten Jahren habe ich viel gelernt. Also das ist mir sehr schwer gefallen. Da habe ich dann da gestanden und habe die falschen Parzellen sozusagen versucht trocken zu vergären.
Verstehe.
Das war da war nichts, ne? Also dann wird das unattraktiv, ne? Und man merkt, dass man hier gegen die Natur arbeitet, dass man versucht, der Natur was abzuringen, was eigentlich hier gar nicht angelegt war. Und so positiv ausgedrückt versuchen wir heute mit dem Wissen, was wir jetzt haben, genau sozusagen parallel zur Natur zu arbeiten, und die Eigenschaften, die schon von Hause aus angelegt sind, von Natur aus gegeben sind, einfach nur noch zu nutzen. Und somit ist dann logischerweise ein Wein, der aus einem, ja, sagen wir mal, ganz kargen Weinberg stammt, prädestiniert, um zum Beispiel als Restdüsenkabinett zu enden oder als feinherbes großer Wein, große Lage, wie zum Beispiel diese Stirn.
Das Interessante ist ja, dass das bei dir tatsächlich auch mehr oder weniger, sage ich mal, reproduzierbare Stilistiken letztlich ergibt. Denn die Stirn ist tatsächlich immer sagen wir mal, im feinherben Bereich, ne? Der untersten Berg ist ja auch nicht ganz trocken, aber trockener als die Stirn. Und wenn wir dann noch mal einen Schritt weitergehen zu deinem Eiler-Kupp-Filetstück, das ist dann aber ein trockener Wein, ne?
Da ist ein trockener Wein, absolut. Hier ist tatsächlich, sagen wir mal, die optimalste Reife gegeben im Filetstück. Das Filetstück ist sozusagen dazwischen, ne, zwischen dem Gipfelkamm und dem Hangfuß. Hier hat man einfach, sagen wir mal, vom Wasserhaushalt unheimlich tolle Voraussetzungen. Also wenn es zu viel regnet, wie in diesem Jahr 2024, dann wird das Wasser nach unten hin abgeleitet, und wenn es zu wenig regnet, wie im Jahr 2023 zum Beispiel, läuft aber von oben, von da ist ein großer Wald, von oben noch genug Wasser nach, Lateralwasser, also was sozusagen sich unter der Oberfläche verteilt und verlagert, so dass die Reben hier noch Zugriff drauf haben. Das ist also ein Weinberg, der prädestiniert ist für einen absoluten, also um einen absoluten Klassiker hervorzubringen. Das ist so der trockene, der Archetyp des trockenen Saarweins, der wächst genau in der Mitte der Eiler Kupp. Es ist auch genügend Reife hier vorhanden, um, sagen wir mal, um vernünftige Alkoholwerte zu erreichen. Mir ist jetzt niemand natürlich, der nach hohen Alkoholwerten strebt, aber es hat sich gezeigt, dass also eine tolle Balance um die 12, 12,5 Volumenprozent Alkohol existiert im ganz trockenen Bereich. Und dahin entwickelt sich dieses Mittelgewand der Eiler Kupp ziemlich sicher. Und also der Gipfelkamm, muss man jetzt sagen, der Gipfelkamm, der kühler ist, wo mehr kühle Luft vorhanden ist, der bleibt schon mit seinen Reifegraden ein paar Öchsle darunter. Also das hat jetzt nichts zu sagen. Also die alkoholische Reife, die ich jetzt gerade beschreibe, das ist tatsächlich der Zuckergehalt. Er hat nichts mit der aromatischen Reife oder der phenolischen Reife zu tun. Beide werden gleich spät gelesen, ja, aber der eine mit etwas mehr Zucker als der andere, ne? Also das ist der einzige Unterschied. Ja, und so gesehen ist das also jetzt für unsere Begriffe und für unser Arbeiten die Wahl gewesen, da aus diesem mittleren Bereich. Da müssen wir den trockensten Wein machen, damit sozusagen diese auch wieder der Natur hier Rechnung getragen wird.
Welche Rolle spielt nun in der Folge, wenn es ja darum geht, ein Stück weit auch immer wieder, sag mal, aus den verschiedenen Parzellen Segmenten dieses Weinbergs reproduzierbare Stilistiken tatsächlich auch in die Flasche zu transportieren. Welche Rolle spielt dafür oder damit das gelingt, dass du ja diese verschiedenen Lagen immer in die gleichen Fässer legst? Also das Filetstück Isle aux Coupes kommt immer ins Fass 18.
Genau. Hat auch tatsächlich eine lange Tradition. Ja, schon mein Großvater hat vor 70, 80 Jahren die Fassnummer, das sind dann Fuderfässer, 1000 Liter Eichenfässer, auf den Etiketten vermerkt, und die findet man heute noch. So werden die Weine bezeichnet. Nummer 4, Nummer 3, Nummer 18, wie gesagt. Und die Idee, die dahinter steckt, ist folgende. Wir haben ja eine natürliche, ich sag mal, Flora, die Hefeflora, sowohl im Weinberg als auch in den Kellerräumen. Und das wird meines Erachtens nach etwas zu wenig gespielt, diese Karte in der deutschen Weinwirtschaft, denn man hat ja tatsächlich eine gewisse Vorselektion. Ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Reinzuchthefe purifizieren möchte, ich bin jetzt also so ein biotechnologischer Konzern und möchte also Hefe verkaufen, dann mache ich ja genau dasselbe. Ich schaue mir an, welche Eigenschaften hat denn jetzt da diese oder jene Hefe, und dann versuche ich, die zu vermehren. Ne? Und dann purifiziere ich die, sodass eben keine anderen Einflüsse da von links und rechts stören. So, wir haben jetzt natürlich, wenn wir von Wildhefen sprechen, und bei uns wird alles mit wilden Hefen vergoren, also spontan, ohne dem Zufügen irgendwelcher Hefen, dann haben wir normal eine Community, ja, also sagen wir mal, normal sind es irgendwas zwischen 4 und 6 Haupthefestämme, die beginnen, diese Arbeit zu tun. Und dann gärt in so einem Gebinde dann der Wein auf 5 Volumenprozent Alkohol. Da stirbt mal was an Hefestamm. Nicht alle überleben 5 Volumenprozent. Dann gärt es weiter bis auf 7. Da wird man wahrscheinlich noch 1, 2 Hefestämme das Zeitliche segnen. Und dann sind vielleicht noch 2 Hefestämme übrig. Ein Hefestamm gärt dann bis auf 9,5 Volumenprozent, knapp 10. Dann auch ist auch für diesen Hefestamm Schluss, und ein einziger bleibt dann noch über 10 Volumenprozent übrig. Das ist also die Saccharomyces mycus cerevisiae, die bekannte Bierhefe oder Kellerhefe, die in den allermeisten Fällen die Gärung vollführt, und die gärt dann von 10 Volumenprozent dann noch auf 12,5 runter oder so. So, und wenn ich jetzt diese Saccharomyces mycus cerevisiae, diese letzte Hefe sozusagen in meinem Fass hab, so, dann hat die eine Lebensdauer, die ist prinzipiell ja unbegrenzt. Also so eine Hefe kann ja eigentlich, wenn sie sich immer wieder teilt, kann ja eigentlich nicht sterben. Ne? Also die wird sozusagen über den Sommer, wir konservieren die Fässer nur mit Wasser, die werden nicht gespült, die werden einfach nur, der Wein kommt raus, da kommt dann Wasser rein, mit ein bisschen Schwefel, damit es nicht fault, und dann kurz vom Herbst wird sozusagen das Wasser wieder rausgelassen, da ist ja noch ganz viel Hefe vorhanden. Und genau dieselbe, sagen wir mal, dieselbe Kellerflora, die sozusagen im Vorjahr dafür verantwortlich war, dass der Wein ganz trocken wurde, 12,5 Volumenprozent hinterher erreicht hat und nur noch, ich sage jetzt einfach mal, 2-3 Gramm Restzucker, ja, die ist dann immer noch vorhanden. Und so kommt dann jedes Jahr der Weinberg, der also trocken gären soll, in das Fass, was trocken gären kann. Mhm. Ja, also was sozusagen die Fähigkeit noch besitzt, trocken zu gären. Gleiches ist wahr für den umgekehrten Fall, für einen leichten Kabinett. Jetzt habe ich ein Fass, wo also im Vorjahr die Nummer 8, zum Beispiel das Fass Nummer 8, ein restsüßer Kabi aus der Kupp drin gegoren hat. Der liegt im Bereich von 7,5 bis 8 Volumenprozent. Klar, hat hier nie eine Hefe die Oberhand gewonnen, die, sagen wir mal, sehr potent bis auf 13 Volumenprozent gären kann, sondern hier waren im Vorjahr schon nur Hefen aktiv, die, sagen wir mal, eben einen Toleranzbereich so zwischen 7 und 9 Volumenprozent hatten. Und genau diese Hefen, die bleiben weiterhin auch vorhanden und folglich habe ich hier weniger Probleme, wenn jetzt die Gärung erneut einsetzt im Folgejahr, mich konfrontiert zu sehen mit einer unheimlich stürmischen Gärung. Ich müsste da ganz viel kühlen und ganz viel den Deckel und den Daumen drauf halten auf diesem Gebinde, sondern der gärt also sehr schön langsam, weil diese Hefen sind meist viel, viel schwächer, aromatisch in einer gewissen Art und Weise und eben fast punktgenau auf diesen gewissen Vergärungsgrad, der eben so zwischen 7 und 9 Volumenprozent Alkohol liegt. So, und folglich hat jedes Fass bei mir im Keller einen eigenen Charakter und eine eigene Handschrift.
Verstehe. Da passt also das eine ziemlich genau zum anderen. Aber wie ist es mit der Umgebungshefe, also mit den Hefen, die außerhalb dann des konkreten Fasses ja im Keller auch noch herum vagabundieren, fangen die nicht auch an, Einfluss zu nehmen?
Doch, klar, sicher. Also ist ja das Chaos. Also Hefen zu untersuchen zu wollen, ist ja immer, das ist fast unmöglich. Ne? Sowas gelingt ja nur unter absolut sterilsten, Labor- oder OP-Bedingungen und da noch nicht mal zulässig und zuverlässig, sondern hier hat man immer Einflüsse von links, von rechts, von oben, von unten. Die Frage ist, wer ist am besten versorgt, wer ist am besten angepasst an die vorherrschenden Umweltbedingungen und wer kann in kürzester Zeit die Oberhand gewinnen in diesem Wettstreit verschiedener Hefen. Und so ist es, klar, ist jedes Jahr eine Rekombination aus den weinbergsbürtigen Hefen, die auf der Schale sitzen, mit den Hefen, die bereits im Keller vorhanden sind oder beziehungsweise in den Fässern. Also wir haben aber festgestellt, dass vor allen Dingen diese Fasshefen, entscheidend sind für die ersten paar Momente im Leben eines in der Weinwerdung, im Leben einer solchen gärenden Gebindes, da ist tatsächlich doch weniger relevant, was ganz am Schluss passiert, sondern die erste Begegnung ist wichtig. Und wenn da ein gewisser Überhang an einem gewissen Hefestamm vorhanden ist, verstehe, in dem Fass, dann setzt sich der durch. Ne? Also dann unterdrückt der auch das, was dann in irgendwelchen Schläuchen oder in der Kellerluft wäre. Gegebenenfalls unterdrückt er auch die Hefen, die auf den Traubenschalen gesessen haben, obwohl das ja tatsächlich so zu verstehen ist, dass diese Hefen, die ursprünglich mal aus dem Weinberg in den Keller transportiert wurden, bildeten ja die Basis der Flora, die sich im Keller findet.
Ganz klar. Florian, welche Rolle spielt im Kontext deiner trockenen Weine zwei Dinge, nämlich haben auch mit der Hefe zu tun, nämlich Batonnage und Hefelagerung?
Also batoniert und Hefe gelagert wird eigentlich nur trocken. Also wir haben eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, wie die Weine von ihrem Volumen hier attraktiv und balanciert sind. Und da passt eben ein üppiger, schmelziger Stil oder schmelziger Körper zu einem restsüßen Wein überhaupt nicht. Also auch für meinen Dafürhalten. Also da legen wir größten Wert auf Feinheit, Eleganz, auf zurückhaltenden Körper. Hier ist ausreichend Frucht, ausreichend Volumen durch Aromatik alleine vorhanden, sodass also feinherbe und restsüße Weine ganz, ganz schnell sozusagen von der Hefe gezogen werden, wogegen trockene Weine sehr intensiv batoniert werden, sehr intensives Hefelager erfahren, um hier einen schönen Kontrapunkt zu der salzige Mineralität zu erwirken. Und so unterstreichen wir dann den Stil. Also hier wird tatsächlich ganz bewusst eine unterschiedliche önologische Herangehensweise gewählt.
Verstehe. Verstehe. Du hast auch Süßweine. Ich nenne es mal fruchtsüße Weine, Kabinett und
Ja.
Spätlesen. Ich glaube, es gibt auch immer mal wieder eine Auslese.
Genau.
Die Kabinettweine, die strahlen ja so eine wunderschöne, verspielte Leichtigkeit aus. Sind insofern auch ein bisschen stilistisch natürlich ein Kontrapunkt zu deinen trockenen Weinen, ein größerer Kontrapunkt, wie ich finde, als die Feinherben, denn die Feinherben,
Ja.
die tendieren ja manchmal sogar geschmacklich durchaus ins Trockene. Wenn man jetzt mal die analytischen Werte wegnimmt,
Ja,
dann, ne, du verstehst, was ich
die Saar,
meine.
ja, die hat tatsächlich so eine gewisse Eigenart, die lässt tatsächlich den Restzucker verschwinden, also sensorisch. Also wenn wir jetzt sprechen über einen Wein, der, weiß ich nicht, 30 Gramm hat oder sowas, ne, da wäre man in anderen Regionen, wäre man schon weit im Dessertweinbereich, da fängt es bei uns manchmal erst an, sich vom Trockenen zu entfernen, ne. Das ist tatsächlich eine Eigenart der Saar, und das liegt vor allen Dingen natürlich in den niedrigen pH-Werten begründet, die wir hier haben.
Und bei diesen Weinen hast du mir, glaube ich, mal erklärt, als ich bei dir war, findet ja eine sehr spezielle Pressung statt. Beim Kabinett, glaube ich, eine Ganztraubenpressung und bei den Spät- und Auslesen überhaupt keine Pressung. Du verwendest nur den ablaufenden Most. Ist das richtig?
So ist es. Also, wenn man eine Spätlese oder eine Auslese bei uns ins Glas bekommt, ist man sicher, hier ist tatsächlich nie gepresst worden. Also hier, diese Weine sind tatsächlich vollkommen frei abgelaufen. Das sind also eine ziemlich klar umrissene Beerenstruktur, die wir hier versuchen. Wir haben festgestellt, dass also eine Spätlese und auch ein Kabinett, dass die ein ganz klares Profil aufweisen später als Wein, wenn sie aus einer ganz klar umrissenen Trauben- oder Beerenreife Struktur oder einem gewissen Reifestadium entsprungen sind. Und wenn ich jetzt ernte, dann ernten wir für Kabinett oder für Spätlese. Und wenn wir für Spätlese ernten, ernten wir also überreife Trauben ohne Botrytis. Das sind also Trauben, die ja einen Tag, 2 Tage bevor ein Einschrumpeln stattfinden würde, geerntet wurde. Also teilweise sind sie Botrytis infiziert, aber hier hat noch kein extrem starkes Wachstum des Pilzes begonnen, sondern der Wein, pardon, die Traube ist in der Beerenschale halt schon porös. Die Beerenschale ist fast wie Pergament dünn. Diese Überreife führt natürlich auch sag mal, von physiologischer Hinsicht dazu, dass die Enzyme aktiv werden, also eine Aufspaltung der Zellwände in der Beerenschale findet ja schon also am Stock im Weinberg statt. Und solche Trauben und solche Beeren werden geerntet. Und also über den Ernteprozess, die Traube fällt in den Eimer, der Eimer wird ausgeleert in eine große Bütte, die Bütte wird später in die Kelter entleert. Durch diese drei Fallvorgänge, das ist schon ausreichend, um durch einfach nur rein physikalische Belastung der Beerenschale
Tritt der Saft aus.
so viele Beeren zum Platzen zu bringen, dass unten schon eine enorme Menge an wirklich sehr, sehr feinem Saft rausläuft, der eben, wie gesagt, keine Botrytis aufweist, aber eine wahnsinnige Überreife. Das ist ein toller, wie soll ich sagen, eine tolle Mitte zwischen reifen Trauben und botrytisierten. Genau dazwischen, weil hier habe ich doch eine ganz klare, prononcierte Tropik. Also das heißt, der Riesling hat in diesem Stadium eine eine wahnsinns exotische Ausprägung. Ganz viel Mango, Papaya, Ananas und sowas. Also ich kann das tatsächlich sehr, sehr klar steuern, wie welchen Stil und auch welchen aromatischen Stil dieser Wein haben soll, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Cabernet, der genau das nicht sucht. Er sucht, also der Cabernet ist grün, also mal grün-goldene Beeren, also keine, die schon in dieses violett-bräunliche gehen, wie bei der Spätlese, sondern tatsächlich noch eine relativ dicke Schale haben, schön fest. Und die muss ich natürlich pressen, na klar. Also die werden auf die Kälter genommen und dann pressen wir aber für den Kabinett nur die erste Hälfte. Das heißt, wenn jetzt aus der gesamten Menge an Trauben 1000 Liter rausgekommen wären, pressen wir nur 500 Liter aus.
Okay.
Und das
Ganze Trauben.
ganz Trauben, jawohl, die sind nicht gemahlen und die sind auch nicht entrappt. Die Rappen dienen dazu, also dieses Stielgerüst, das nennt man Rappen, die dienen dazu, dass eine bessere Drainage stattfindet und der Saft also sehr schön und ohne viel Druck entlang solcher Kanälchen dann austritt aus der Presse. Und dieser erste Pressabschnitt, der ist sehr, sehr fein. Vergleichbar da kommen wir wieder auf Frankreich, es lässt mich nicht los,
Champagner.
vergleichbar mit der Cuvée
Cuvée, ja.
beim Champagner. Also
Ja.
der Champagner, um's zu erklären, der Champagner-Winzer unterscheidet mehrere verschiedene Pressfraktionen und Vorläufe. Ist mir total das Rätsel, warum das in Deutschland in dieser Art und Weise so nicht gelehrt wird. Und weshalb da wenig Wert drauf gelegt wird. Aber der Champagner-Winzer, der hat den Jus de Goutage, das ist also der erste, der frei ablaufende Saft, der wird verworfen. Dann kommt danach der erste Presssaft, das ist dann die Cuvée. Und dann kommt die mit etwas mehr Druck, die Taille, und dann mit noch mehr Druck die Rebêche, wenn also aufgekrümelt wurde und nochmal Druck angelegt wurde. Also vier verschiedene Pressfraktionen. Und bei uns, der Kabinett entspricht der Cuvée. Also nicht der, nix,
Nix, nix Thai.
nee, also genau, die Taille ist da schon zu kräftig, ne, hat zu viel, zu viel Masse.
Gerbstoffe.
Ja, genau, Gerbstoff oder auch Kalium, ne? Also Kalium ist ja auch aus der Beerenschale, wird da auch extrahiert beim Pressen. Und also so halten wir diese Kabinettweine unheimlich filigran und fein. Ja, pH-Werte bleiben dementsprechend niedrig. Also das sind alles so Sachen, die extrem aufwendig sind, aber die meines Erachtens nach einen ganz, ganz entscheidenden Teil dazu beitragen, so eine Marke wie zum Beispiel den Begriff Kabinett oder Saarkabinett oder den Begriff
Zu
Spätlese
präzisieren, ja.
ganz genau zu präzisieren und viel, viel, viel besser auch darstellen zu können. Das ist also das mein Traum ist an und für sich tatsächlich diese Stile ganz klar und ganz sauber voneinander getrennt ausbauen zu können. Schön wäre es natürlich, wenn alle Kollegen, die an Mosel und Saar und Ruwer aktiv sind, mitzögen und das in gleicher Art und Weise täten. Dann wäre der Verbraucher sehr, sehr sicher, dass das, was er da auf der Flasche liest, dass er das beurteilen kann, bevor er den Kork rauszieht. Also das ist eines der für mich auch Hauptmankos des deutschen
Mein
Weines,
Gesetzes, ja.
des Weingesetzes und der missverstandenen Liberalität des deutschen Weines und des deutschen Weingesetzes, diese Beliebigkeit zuzulassen und keine vernünftige Präzision und Detailbeschreibung eines Weines liefern zu können.
Ja.
Also man kann nicht sagen, eine Spätlese schmeckt so, eine Cabernet schmeckt so, sondern man kriegt ein Cabernet Chardonnay aus Franken mit 13,5 Volumenprozent Alkohol,
Ja.
genauso wie eben ein Riesling-Kabinett von der Ruwer mit 7 und einer unbeschreiblichen Leichtfüßigkeit.
Ja,
Also und
absolut.
das ist natürlich ein ganz, ganz, also marketingtechnisch ein Riesenfehler.
Das
Und
irritiert, ne?
Ja, das, also da haben wir deutschen Winzer und Akteure der Weinwirtschaft uns alle Mühe gegeben, also es so kompliziert, dem Kunden so kompliziert wie möglich zu
Also
machen.
die Hörerinnen und Hörer hier von Genuss im Bus haben, glaube ich, Florian, in dir einen ungeheuer reflektierten und auch einen strategisch unterwegs seienden Winzer kennengelernt, der, man wird es hier in Hessen sagen, mit allen Wassern gewaschen ist, der die Themen sehr präzise durchdringt und daraus klare Strategien ableitet. Ich denke, es ist eine Gelegenheit, jetzt nochmal auch zum Saar-Riesling-Sommer zu fahren und deine Weine zu probieren. Dazu gehören tatsächlich nicht nur die trockenen, sondern ich meine auch die Feinherben und die Kabinette, die Spät- und Auslesen. Wir haben heute nicht gesprochen darüber, dass du auch exzellente Cremants und auch dein Papa ja schon auf die Flasche füllt und dass es da noch so ein bisschen was nebenbei sprudelndes, nicht mehr ganz so sprudelndes als Freakshow gibt, wo ein super langes Hefelager und eine ewig lange, ja, Lagerung auf der Latte, ne?
Latz,
Sur
jawohl,
Latte würden
genau.
die Franzosen sagen, gibt. Auch das lohnt sich, glaube ich, bei einem Besuch bei euch im Weingut mal kennenzulernen, mal zu probieren. Wir haben jetzt tatsächlich, Florian, schon super lange geredet. Mehr kann ich den Hörern bei einer Episode nicht zumuten.
Wir machen das in der zweiten, in der Fortsetzung.
Genau,
Dann
wir machen mit.
besprechen wir die
Genau, wir besprechen die Schaumweine
Schaumweinwelt.
und das, was heute zu kurz gekommen ist. Ich danke dir, Florian, ganz, ganz herzlich. Freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Also spätestens beim Saar Riesling Sommer. Ich werde
Sag ich dir
vorbeikommen.
Sommer. Herzlich willkommen. Bis dann.
Gute Zeit.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem Eiler Winzer Florian Lauer, dessen gesamtes Sortiment eine Versuchung wert ist. Die Episoden mit Anna Reimann und Florian Lauer habe ich aus aktuellem Anlass vorgezogen, weshalb die angekündigte Podcast-Folge von Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer in Bacharach 2 Wochen später als geplant online geht. Anne ist ja gerade dabei, dass von ihren Eltern Randolf Kauer und seiner Frau Martina 1982 gegründete Weingut zu übernehmen und von einem Nebenerwerbs- zu einem Vollerwerbsbetrieb umzustellen. Im Podcast-Interview will ich von ihr wissen, mit welchen Ideen vom Weinmachen sie zu Werke geht und wie sie es schaffen will, das Weingut in diesen aktuell so bewegten Zeiten in eine gute, in eine sichere Zukunft zu führen. Also, schaltet wieder ein, wenn in genau 2 Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.